Ja, die Predigt heute kommt aus Markus Kapitel 3, die Verse 7 bis 19. Und ich lade euch ein, Gottes Wort aufzuschlagen, wenn ihr es bis jetzt noch nicht getan habt. Wir möchten gemeinsam auf Gottes Wort hören. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Und Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück und eine große Menge von Galiläa folgte. Und von Judäa und von Jerusalem und von Idumäa und jenseits des Jordan und der Gegend um Tyrus und Sidon kam eine große Menge zu ihm, als sie gehört hatten, wie vieles er tat. Und er sagte seinen Jüngern, dass ein Boot für ihn bereit bleiben sollte wegen der Volksmenge, damit sie ihn nicht bedrängten. Denn er heilte viele, so dass alle, die Plagen hatten, ihn überfielen, um ihn anrühren zu können. Und wenn die unreinen Geister ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und riefen und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Und er gebot ihnen sehr ernstlich, ihn nicht offenbar zu machen. Und er stieg auf den Berg und ruft herzu, welche er selbst wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er bestellte 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen und Gewalt zu haben, die Dämonen auszutreiben. Und er gab Simon den Beinamen Petrus und Jakobus, den Sohn des Zebedäus und Johannes, den Bruder des Jakobus, und er gab ihnen den Beinamen Boanerges, das ist Söhne des Donners, und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alpheus, und Thaddäus und Simon, den Kananäer, und Judas Iskariot, der ihn auch überlieferte. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort wird nie vergehen. Empfangt es als solches. Ihr dürft euch setzen. Gemeinde Jesu Christi, wie viel wärst du bereit zu erleiden für Jesus Christus? Ich denke, diese Frage kann in jedem verschiedene Reaktionen hervorrufen oder besser gesagt durchgehen viele bestimmt eine Reihenfolge von Reaktionen oder Emotionen. Zuerst vielleicht eine Begeisterung und Überzeugung. Ich wäre bereit, alles zu geben für meinen Herrn. Und dann fangen wir an, verschiedene Szenarien zu durchdenken. Was ist, wenn ich aufgefordert werde, meinen Herrn zu leugnen, damit ich meine kleine Tochter retten kann? Was, wenn ich gefoltert werde oder meinen anderen Glaubensgeschwistern dafür sterben müssen, weil ich nicht Jesus leugne? Und wir fangen an zu zweifeln. Werde ich standhalten? Wir suchen dann vielleicht Ruhe darin, dass sowas ja in Deutschland gar nicht mehr passieren könnte. Aber für wie viel weniger als das Leben einer geliebten Person oder unser eigenes Leben, sind wir bereit, unser Verhalten, unsere Sprache, unser Aussehen anzupassen und somit nicht zu Jesus zu stehen und ihn zu leugnen. Und dann überfällt uns vielleicht Schuld oder ein schlechtes Gewissen und wir fragen uns, bin ich überhaupt bereit, für Jesus zu leiden? Es schleicht sich vielleicht auch eine Ungewissheit ein. Bin ich überhaupt errettet, wenn ich so denke? Die Christen, für denen Markus ursprünglich dieses Evangelium geschrieben hatte, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, waren Christen, die unter den brutalen Verfolgungen Neros in Rom und anderen Teilen Italien litten. Sie haben sich mit der ersten Frage, die wir gerade durchgedacht haben, beschäftigt, damit konfrontiert zu sein, ihr Leben oder das Leben ihrer Lieben aufzugeben für Jesus. Welche Antwort gibt Gottes Wort Ihnen und uns in Anblick dieser Gedanken, dieser Herausforderung? Es wird den einen oder anderen vielleicht überraschen, welche Antwort die Bibel uns dafür gibt. Aber das ist die einzige Antwort, die Zuversicht und Trost uns spenden kann. Die Antwort ist, er hat uns erwählt. Die Antwort, die Gottes Wort dir gibt, damit du Gewissheit haben kannst, dass egal was auf dich zukommen mag, du standhalten wirst, ist, dass er dich erwählt hat. Und das ist etwas, das durch die Verse heute, was wir heute durch die Verse heute sehen werden. In den Versen 7 bis 12 haben wir eine Zusammenfassung, was bisher war und der Stand der Mission Jesu. Jesus Christus hat sich mehrmals als Sohn Gottes gezeigt, durch das, was er lehrte, durch das, was er tate, indem er zeigte, dass er die Macht hat über Krankheiten und Dämonen, dass er der Herr des Sabbats ist, dass er das Neue ist, von dem die Propheten vorhergesagt haben, dass er der ist, der für Sünder gekommen ist, um ihnen ihre Sünde zu vergeben. Und im letzten Vers, letzte Woche, haben wir gelesen, dass die Elite des Volkes, die Pharisäer und die Herodianer, sich zusammengetan haben, um zu beraten, wie sie Jesus umbringen könnten. Die offizielle Konfrontation und Angriff hat damit begonnen. Und Jesus in Vers 7 zieht sich zurück zum See mit seinen Jüngern. Etwas, das wir ja öfters, wie wir letztes Mal schon gehört haben, öfters sehen werden, dass er tut, mit seinen Jüngern immer wieder sich zum See zurückzuziehen. Aber er zieht sich nicht zurück aus Angst, sondern er will sich vorbereiten für das, was als nächstes kommt. Er wählt sich Jünger, die das weitergeben werden, die das weiterlernen werden, was er lehrte, wenn er dann gestorben, auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist. Aber die werden es jetzt schon tun, mit ihm. Es ist dann nicht mehr nur eine Person, die predigt, sondern es sind 13, die umhergehen und das Evangelium des Reiches Gottes verkünden. Also wir haben in den ersten Versen oder in den Versen heute die Erwählung der Jünger im Angesicht der feindlichen Konfrontation. Und daher lautet das Thema der Predigt heute: Gottes Erwählung trägt dich weiter, als deine Motive es je könnten. Und wir wollen uns drei Motive anschauen. Weiter als deine Begeisterung, weiter als dein Wissen und weiter als dein Charakter. Wir alle folgen und wollen vielleicht Jesus Christus nachfolgen aus verschiedenen Motiven. Und das sind vielleicht drei Motive, die uns betreffen. Aber fangen wir mit der ersten Motivation an. Weiter als deine Begeisterung. Wir lesen in den Versen 7 und 8 von der Auswirkung, die Jesus hatte durch sein bisheriges Wirken. Erstens lesen wir, dass eine große Menge war, die Jesus folgte und von anderen Orten zu ihm kam. Und Markus will, dass wir das nicht übersehen und darum erwähnt er es zweimal. Am Anfang und am Ende der Liste, von wo alles diese Menschen kommen. Es war eine große Menge. Die Orte, die er erwähnt, bringen zum Ausdruck die Kreise, die das Wirken Jesu gezogen hatte. Es kommen Menschen von Norden und von Süden, von Osten und von Westen, Menschen, die Juden waren und Menschen aus Gegenden, wo einige Heiden wohnten. Und was ist es, das die Menschen zu Jesus ziehte, wie ein Magnet? Es ist, wie wir am Ende von Vers 8 lesen, weil sie gehört hatten, wie vieles er tat. Damals gab es nicht Instagram oder TikTok, über das sich solche Hypes und krasse Ereignisse schnell geteilt wurden. Es ging alles über das Gerede der Menschen. Einer erzählte es jemand anders weiter und der erzählte es jemand anders weiter. Die Menschen waren begeistert davon, was sie gehört haben. Und darum wollten sie es weitergeben. Die, welche irgendeine Krankheit oder ein Leiden hatten, sahen in dem, was sie gehört haben, Hoffnung für ihre sonst hilflose und schwere Situation. Viele Menschen sind damals durch Krankheit gestorben. Die medizinische Versorgung, wie wir sie heute kennen, war damals noch gar nicht vorhanden. Also machten sie Gebrauch von der einzigen Situation, in der sie Hoffnung sahen, und machten sich auf den Weg zu Jesus. Nur als sie ankamen, sehen sie die große Menschenmasse und konnten nichts anderes, als auch mit in das Gedränge einzusteigen, wenn sie irgendwie zu Jesus kommen wollten. Die meisten suchten nicht einmal die Begegnung mit Jesus. Sie waren so fixiert auf das, was hier endlich für ihn bot, dass sie geheilt werden können, dass sie da Hilfe finden können, dass sie nur ihn anrühren wollten, um frei zu sein von ihren Leiden und Krankheiten. Es steht, die Menschen überfielen ihn. Und gleichzeitig sehen wir, was für ein Glauben diese Menschen haben mussten, dass sie überzeugt waren, dass sie nur Jesus berühren müssten, um geheilt zu werden. Können wir uns in ihre Lage versetzen? Die Menschen sind in einer verzweifelten, hoffnungslosen Lage. Gelähmte, Blinde, Taubstumme, Leute, die Organe haben, die vielleicht versagen, Geschwüre, die nicht weggehen, Parasiten, Bandwürmer, Tuberkulose, Malaria, für alles, was es damals keine Heilmittel gab. Und endlich ist jemand da, der helfen kann. Sie denken nicht, dass das, was sie machen, falsch ist, indem sie zu Jesus kommen. Und das ist es ja auch nicht. Wer von uns würde nicht, wenn wir eine Krankheit hätten und wüssten, wo es das Heilmittel gibt, uns auch nicht auf den Weg machen, um das aufzusuchen und es zu nehmen? Und doch ist das Traurige bei dem Ganzen, dass das, was rumkursierte, das, was die Menschen über Jesus begeisterte, die vielen Taten waren, die Jesus tat, und nicht die herrliche Evangeliumsbotschaft, die er verkündete. Aber sehen wir trotzdem die Barmherzigkeit Jesu Christi hier. Die Menschen kommen und drängen sich zu ihm, um ihn nur zu berühren, um geheilt zu werden. Aber nicht wegen, wer er ist, sondern was er ihnen geben kann. Und dennoch ist Jesus bereit zu heilen. Er kennt und sieht ihre Motive. Er hat sich aus der Stadt zurückgezogen von der Konfrontation der geistlichen Elite, aber er hat sich nicht von den Menschen zurückgezogen. Und doch gleichzeitig sehen wir, wie Jesus auf Vorbereitungen trifft, um sich vom Volk zu distanzieren. Er geht auf die Not ein, aber hält sich auch bereit, dem Gedränge zu entkommen. Er will helfen und heilen, aber vielmehr will er lehren. Er will, dass die Menschen verstehen, wozu er gekommen ist und vielmehr, wer er ist. Und daher ihn wollen und nicht seine Gaben. Ich will dir heute die Frage stellen: Glaubst du an Gott oder folgst du Jesus, weil er dir gute Gaben gibt? Vielleicht warst du in einer ganz schrecklichen Situation, ein Unfall oder so, und bist mit deinem Leben davongekommen und sagst, das war Gott, der dich bewahrt hat, und darum glaubst du an ihn. Oder du warst süchtig nach etwas und hast Befreiung erlebt. Dein Leben hat sich radikal geändert und es schreibst du Gott zu und darum glaubst du an ihn. Vielleicht kommst du regelmäßig in den Gottesdienst und feierst die Gemeinschaft, die es gibt, und daher gehst du mit und sagst, dass du an Gott glaubst. Oder du spürst, wie Jesus bei dir ist und dich auch in deiner Einsamkeit begegnet. Oder es geht dir einfach besser im Leben mit Jesus. Aber ist das die Grundlage, warum du glaubst? Das Fundament, auf das du deine Beziehung mit Jesus stellst? Das Problem damit ist, was ist der Fall? Was würde passieren, wenn das alles wegfällt? Was passiert, wenn die Kosten der Nachfolge kommen? Wenn du in herausfordernden Situationen stecken bleibst, wenn du nicht so glimpflich davon kommst oder mit der Einsamkeit bedroht wirst, hörst du dann auf Jesus zu glauben, weil du in ihm nicht mehr das siehst und bekommst, was du dir erhofft hast? Diese Grundlage, diese Motivation, von Jesus begeistert zu sein und alles, was er gemacht hat oder dir gibt, wird dich nicht durchtragen. Viele, die Jesus nachfolgten, haben dann, als Jesus harte Worte sprach über die Nachfolge, aufgehört, ihm nachzufolgen. Mit deiner Not zu Jesus zu kommen, ist nicht falsch. Deine Not ist oft ein Weg, auf dem Gott dir zeigen will, dass du ihn brauchst. Nicht um direkt die Not zu stillen, sondern um die Ursache der Not zu beseitigen. Komm daher zu Jesus und lass ihn dich in deiner Not sehen und begegne ihm. Aber nicht nur um primär die äußerliche Not zu stillen, sondern durch die äußere Not, die innere Not, gestillt zu bekommen, dass du ihn brauchst. Die wenigsten Menschen, die zu Jesus strömten, haben begriffen, wer er ist. Hast du begriffen, wer Jesus wirklich ist? Oder liebst du ihn nur für die Gaben, die er gibt? Ich frage das nicht, um dich zu verurteilen, dass du diese Gaben liebst. Ich sage es, weil es etwas gibt, das weitaus besser ist als das, womit du dich bisher zufrieden gegeben hast. Und ich möchte, dass du es bekommst. Keiner kommt zu Jesus mit reinen Motiven. Wir können ihm nur unser geteiltes, egoistisches, bedürftiges Herz bringen und ihn bitten, es neu zu ordnen. Die Jünger folgten Jesus anfangs aus den verschiedensten, sogar auch manchmal falschen Gründen. Er schickte sie aber nicht weg, sondern er begleitet sie, bis sie es verstanden hatten. Wenn du dich also in dieser ersten Gruppe siehst, dann nimm dir Zeit und geh in die Stille. Lies das Markus-Evangelium und frag nicht, was habe ich davon, sondern wer ist dieser Jesus? Deine Begeisterung wird dich nicht bis ans Ende tragen, sondern die Tatsache, dass Gott dich erwählt hat. Das ist, was entscheidend ist. Was dich durchtragen wird, auch wenn die Nachfolge schwer wird. Dieser Ruf und diese Erwählung verlangt aber nicht von dir herauszufinden, ob dein Name auf irgendeine geheime Liste steht. Es fordert dich auf, dein Herz zu prüfen. Was ist es, das du liebst? Die Tatsache, dass du nur durch die Erwählung den wirksamen Ruf Gottes hören kannst, sollte dich nicht lähmen. Sie stellt bloß die Diagnose, dass du aus dir selbst nichts kannst und lädt dich ein, aufgrund dieser Diagnose zu Jesus zu kommen. In dieser ersten Gruppe wollten die Menschen Jesus für was er gibt und nicht für wer er ist. Aber sie erkannten ihn auch nicht für wer er ist. Als nächstes wollen wir uns eine Gruppe anschauen, die wissen, wer Jesus ist, aber ihn nicht wollen für wer er ist. Somit kommen wir zum zweiten Punkt der Predigt. Gottes Erwählung trägt dich weiter als dein Wissen. Diese Zusammenfassung von dem, was Jesus bis jetzt getan hat, können wir zwei Kategorien sehen. Heilung und Dämonenaustreibung. Unter all den Menschen, die zu Jesus aus all diesen Gegenden kommen, sind auch einige dabei, die von Dämonen besessen sind. Und wir lesen, als die unreinen Geister ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und rufen, indem sie sprachen, du bist der Sohn Gottes. Die Dämonen wissen, wer Jesus ist. Sie wissen noch, als sie geschaffen wurden, um ihm zu dienen, ihn anzubeten im Himmel mit den anderen Engeln. Aber sie rebellierten mit dem Teufel und wurden vom Himmel ausgestoßen. Sie verfolgten die ganze Menschheitsgeschichte und wussten, dass eines Tages der Sohn Gottes Menschengestalt annehmen wird und ihre Macht über die Menschen brechen wird und sie für immer bestrafen wird in der Hölle. Und wie sie geschaffen wurden, um ihn anzubeten, können sie auch nichts anderes, als sich vor Jesus, dass sie wissen, wer er ist, niederzufallen. Aber dieses Niederfallen vor ihm ist nicht, weil sie es freiwillig tun, sondern weil sie es nicht anders könnten. Das ist aber eigentlich die Reaktion, die jeder, der weiß, wer Jesus ist, vor ihm haben sollte. Wer er ist, führt dazu, dass wir ihn erkennen als den König der Könige. Und wie es früher galt, dass man sich vor der Hoheit eines Königs sich verbeugt, so gilt es auch hier, dass wir uns vor der Hoheit des Himmels, dem König der Könige, uns verbeugen. Aber nicht nur, weil er erhaben ist, sondern weil er heilig ist und alle Menschen Sünder sind. Jeder, der weiß, wer Jesus ist, kann nicht anders, als vor ihm niederzufallen. Aber die Dämonen, die bleiben stur und rebellieren und setzen alle möglichen Mittel an, um Jesus davon abzuhalten, seine Mission zu erfüllen. Sie versuchen zu verhindern, dass Jesus die Menschen aus ihrer Gewalt rettet und sie von der Ursache des Leidens befreit. Und daher rufen sie und sagen, dass er der Sohn Gottes ist. Aber warum gebietet Jesus ihnen, dass sie schweigen sollen? Das ist doch gut, dass die Menschen wissen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist doch, was er will. Der Grund ist, wenn die Menschen aufgrund dessen, was die Dämonen sagen, auch wenn es wahr ist, glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist oder der Messias ist, dann würden sie Jesus mit einer falschen Perspektive annehmen. Sie hätten ihn dann als den gesehen, der sie von der Besetzungsmacht der Römer befreien würde, der ihre Nation wiederherstellen wird. Aber sie hätten Jesus nicht als den leidenden Messias gesehen, der gekommen ist, um für ihre Sünden am Kreuz zu sterben. Sie hätten ihn aus dem Grund angenommen, aus dem sie in großer Menge zu ihm gingen, um von Krankheiten und Leid befreit zu sein und nicht von dem eigentlichen Problem der Knechtschaft der Sünde. Es gibt viele Menschen heute, die sich Christen nennen, weil sie wissen, wer Gott ist. Sie glauben, dass es einen Gott gibt, dass er die Welt geschaffen hat. Sie glauben auch, dass Jesus Christus geboren wurde und am Kreuz gestorben ist. Es gibt manche, die die Heilslehre bis ins Detail verstehen, jeden einzelnen Punkt. Sie wissen, was es bedeutet, welche Konsequenzen es mit sich bringt, an Jesus zu glauben oder nicht. Sie wissen auch, die richtigen Antworten zu geben, wenn man gemeinsam über den Glauben spricht. Aber es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen solchen Menschen und wahre Christen, wahre Kinder Gottes, Menschen, die von Gott erwählt sind. Der Unterschied ist, dass sie, wie die Dämonen, die Herrschaft Christi in ihrem Leben nicht anerkennen wollen, per se sich einfach nicht unterordnen wollen unter die Regentschaft Jesu Christi. Diese Menschen würden es natürlich nicht offen sagen, aber wenn man in ihrem Leben schaut, wie sie Entscheidungen treffen, für was sie sich entscheiden, beginnt man langsam zu sehen, dass sie nicht bereit sind, Jesus wirklich nachzufolgen. Ein Punkt, in dem man das stark merkt, ist die Art und Weise, wie sie fast ein Doppelleben führen. Wenn sie sich im Gemeindeumfeld bewegen, dann passen sie sich dem an. Sie sagen das Richtige, benehmen sich, wie die anderen sich auch benehmen, kleiden sich wie die anderen, vertreten ähnliche Positionen. Aber wenn sie in einem nicht gemeindlichen Umfeld sind, dann passen sie sich dem Umfeld an. Sie sind nicht bereit, die Kosten der Nachfolge zu tragen, anders zu sein als die Welt. Andere führen vielleicht nicht ein Doppelleben, aber sie versuchen, das Beste von beiden Welten mitzunehmen. Sie finden die moralischen Werte, die die Bibel vermittelt, richtig gut. Sie sehen in Jesus ein Vorbild der Liebe und Barmherzigkeit und Vergebung. Aber wenn die Werte doch so kontrovers sind in der Gesellschaft, werden sie verwässert oder als altmodisch oder der damaligen Kultur zugeschrieben. Sie wollen die Sachen, die die Welt macht, auch machen. Und daher tünchen sie die Aktivitäten mit christlichen Motiven und Begriffen. sie sind auch nicht bereit, die Kosten der Nachfolge zu tragen und Jesus wirklich Herr über alles sein zu lassen, das Sagen zu haben über wie sie leben und was sie tun sollen in dieser Welt. Wenn du dich in dieser Gruppe siehst, will ich nicht sagen, hör auf, Wissen zu sammeln und streng dich noch mehr an, im Leben das zu machen, was Gott von dir will. Das wird dir nicht helfen. Jemand, der viel Wissen hat, ist nicht gleich jemand, der Jesus kennt. Darum will ich dir die Frage stellen, liebst du ihn? Jesus Christus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Der Apostel Johannes schreibt in seinem Brief, wir erkennen, dass wir ihn lieben, wenn wir seine Gebote halten. Dein Wissen über Jesus oder die Bibel ist nicht das, was dich durchtragen wird, wenn die Nachfolge schwer wird. Wir haben gesehen, ihn nachzufolgen beginnt schon darin, anders zu sein als die Welt. Und das kann schon einiges an Mut kosten. Und die Folgen ausgeschlossen, ausgelacht oder komisch, uncool oder nicht in, radikal oder Fundamentalist beschrieben zu werden, zu ertragen, ist nicht einfach. Das, was sich durchtragen wird, ist die Erwählung Gottes. Durch diesen Ruf bekommst du seinen Geist, der dir eine neue Neigung gibt, dass du das tun willst, was Jesus sagt. Dass du ihn liebst mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft. Jesus sagt, ich kenne meine Schafe und meine Schafe hören auf meine Stimme. Es liegt in der Erwählung, dass wir von ihm erkannt sind und auch zur Erkenntnis von ihm gelangen. Es ist seine Liebe, die er in uns ausgegossen hat, mit der wir ihn erwidern und seine Gebote befolgen. Denn nicht die sind seine Jünger, die hören, was er sagt und eventuell auch wiedergeben können, sondern die, die das tun, was er sagt. Und das tun zu wollen und zu können, was Jesus sagt, ist nur möglich für die, in denen die Liebe Gottes wohnt. Und das geschieht dadurch, dass Gott uns erwählt hat und seine Liebe in uns ausgießt. Wir haben bisher gesehen, dass die Menschen nicht wussten, wer Jesus wirklich ist und daher ihn nicht wollten. Für wer er ist, sondern für das, was er ihnen gibt. Wir haben auch gesehen, dass die Dämonen wussten, wer er ist, aber ihn nicht wollten. Und das führt uns zur dritten Gruppe. Die, die erkennen, wer er ist und ihn nachfolgen wollten. Und gerade bei ihnen wird das Durchtragevermögen der Erwählung Gottes am deutlichsten. Und somit kommen wir zum dritten Punkt der Predigt. Weiter als dein Charakter. Also Gottes Erwählung trägt dich weiter als dein Charakter. Nachdem Jesus sich zum See zurückgezogen hatte, schreibt Markus in Vers 13, dass Jesus auf einen Berg stieg und zu sich ruft, welche er selbst wollte, und sie kamen zu ihm. Wenn wir uns diese Auflistung der Jünger uns jetzt anschauen, dann sehen wir einige interessante Bemerkungen. Simon bekommt den Beinamen Petrus. Jakobus und Johannes bekommen den Beinamen Boanerges, was bedeutet Donnersöhne. Levi, der vorhin erwähnt wurde, wird nicht als Levi beschrieben oder aufgezählt, sondern als Matthäus genannt. Der zweite Simon wird unterschieden vom ersten mit der Bemerkung der Zelot und Judas Iskariot, der ihn überlieferte. Die Frage, die man sich vielleicht stellt, ist, warum diese 12? Und Vers 13 macht es klar. Es waren die, die Jesus selber wollte. Jesus als der Sohn Gottes, der erhaben ist und diese Erhabenheit ausübt, was wir als seine Souveränität beschreiben würden, wählt sich, wer er will. Das ist die gleiche Grundlage, auf der jeder Christ berufen wird. Und in Epheser 1, Die Verse 4 bis 5 heißt es, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Jeder wahre Christ ist auserwählt und berufen, weil Gott es wollte. Punkt. Es gibt nichts hinzuzufügen. Es liegt nicht an unser Können, weil wir etwas getan haben oder besser wären als jemand anders. Es liegt auch nicht daran, dass wir geeignet sind. Das Einzige, was wir beitragen in unserer Rettung, ist die Sünde, von der wir errettet werden müssen. Und das Nicht-Geeignet-Sein zeigen uns die Jünger sehr deutlich. Und dennoch ruft sie Jesus. Simon, Jakobus und Johannes gehören zum inneren Kreis der Jünger, die Jesus auch besonders nahe waren und besondere Ereignisse miterlebten. Und passend zu denen, die uns nahestehen, geben wir oft Spitznamen. Manchmal ergeben sich diese Namen aus irgendwelchen Situationen, manchmal passend zu ihrem Charakter, oft aber auch einfach eine Verniedlichung oder Abkürzung der eigentlichen Namen. Blicken wir auf das Leben dieser Jünger, sehen wir, wie diese Namen passend sind aufgrund ihrer Geschichte. Simon bekommt den Beinamen Petrus, was so viel bedeutet wie Fels. Aber als es hart auf hart kommt, bleibt er nicht standhaft wie ein Fels, sondern leugnet seinen Herrn. Im Galaterbrief beschreibt Paulus eine Situation, wo Petrus nicht zur Überzeugung des Evangeliums steht, sondern aus Menschenfurcht sich anpasst, statt standhaft zu sein wie ein Fels. Jakobus und Johannes bekommen den Beinamen Söhne des Donners und bekommen damit eigentlich ihre Charakterschwäche von Jesus aufs Brot geschmiert. Jakobus und Johannes sind die, die aufbrausend reagieren, als die Samarier Jesus nicht wollten und ihn wegschickten. Und sie fragen Jesus, sollen wir beten, dass vom Himmel Feuer herabkommt und sie verzehrt, wie Elia es tat? Eine sehr unbarmherzige, lieblose Reaktion. Vielleicht im Eifer des Moments gesagt. Aber sowohl Petrus als auch Jakobus und Johannes erfahren in ihrem Leben einen Wandel. Johannes wird sogar zu der Jünger, der das Johannes-Evangelium schreibt und die Briefe, wo es so viel um Liebe und Barmherzigkeit geht. Auf sich allein gestellt, wenn diese Bande an Männern nie an einem Tisch zusammengekommen. Die Zeloten hassten die Zöllner und siehe da, ein Simon und ein Matthäus. Aber das, was sie vereinte, war, dass sie von Jesus berufen wurden. Ich weiß nicht, wie viele von euch, aber ich bin mir sicher, dass es einige sind, da wir ähnlich gestrickt sind als Menschen, auf euren christlichen Wandel blicken, auf eure Heiligung, euren Dienst oder Arbeit im Reich Gottes, wo immer es auch sein mag, dass Gott euch gestellt hat, und fragt, bin ich überhaupt geeignet dafür? Bin ich die richtige Person für diese Aufgabe? Ich scheine immer wieder zu scheitern, ich sehe keine Frucht, es ist so anstrengend und es müsste doch einfacher sein, wenn ich dafür geeignet wäre. Das, was du in Erinnerung rufen sollst, ist, wie Jesus zu seinen Jüngern steht. Er sieht sie, ihre Schwächen, ihre Mangel und sagt, ihr seid nicht, wie ihr sein solltet. Aber, und dieser Teil wird oft übersehen und schnell drüber hinweggelesen, verbringt Zeit mit mir und lernt von mir. Weil es steht, er ruft, welche er selbst wollte, damit sie bei ihm seien. Wir sind so schnell beim Aussenden und Arbeiten und für Jesus Sachen zu machen, aber verbringen wir auch die Zeit mit ihm? Unsere Aufgabe ist es nicht, etwas auf die Beine zu stellen, was wir meinen, wäre gut für Gottes Reich. Unsere Aufgabe ist es, bei Jesus zu sein und von der Zeit mit ihm, sein Wesen, sein Charakter, seinen Umgang mit Dingen in dieser Welt zu widerspiegeln. Die Jünger sind nicht berufen, weil sie geeignet sind, sondern sie werden bevollmächtigt und verändert und ausgesandt, weil sie berufen sind. Und weil es auf die Erwählung und Berufung ankommt und nicht dein Charakter, sind die Jünger Beispiele der Treue Gottes, der die, welche er auch beruft, bis ans Ende bringen wird, ohne dass sie nachgeben, wenn der Druck der Nachfolge steigt, wenn die Kosten der Nachfolge kommen. Die Jünger folgten Jesus bis in den Tod. Alle außer der Johannes starben ein Märtyrertod. Entweder wurden sie gekreuzigt, enthauptet, durchbohrt oder zerschlagen. Wenn es auf ihren Charakter angekommen wäre, dann hätten sie so schnell Jesus ihren Rücken gewendet, wie sie an der Nacht, als der er gefangen genommen wurde, die Flucht ergriffen und ihn allein ließen. Aber es ist durch die Erwählung Gottes, weil es sein Werk ist, dass er uns auch bis ans Ende festhalten wird. Es gibt vielleicht jetzt eine Frage, die euch unter den Nägeln brennt. Was ist mit Judas? Wenn es auf die Erwählung kommt und die Berufung, dann warum Judas? Wie ist das mit Judas einzuordnen? Judas zeigt uns in der Praxis, wie unfähig wir sind, Jesus nachzufolgen, und zeigt, wer du bist, dein Charakter rettet dich nicht. Er war vielleicht geschickt im Umgang mit dem Geld, aber als er merkte, dass mit Jesus er nicht reich werden konnte, folgte er seinem eigenen Herzen. Er war zwar berufen zum Jünger, aber nicht zum Heil. Und darum gibt es so viele heute, die auch denken, sie sind dabei, die meinen, sie sind dabei, aber es nicht sind. Jesus sagt selbst in Matthäus 22, 14, viele sind berufen, wenige aber auserwählt. Und der Druck der Nachfolge wird es zeigen. Und da wird der Charakter dieser Menschen, die meinen, sie seien gute Menschen, da sie in die Kirche gehen, da sie spenden oder sozial engagiert sind, nicht tragen. Aber das darf jedoch den wahren Jüngern Christi nicht zum Zweifel führen. Dass wir anfangen zu überlegen, bin ich auch wirklich erwählt oder nur berufen? Wenn du diese Frage stellst, ob du eventuell ein Judas bist, dann ist das schon ein Indiz, dass der Geist in dir wirkt. Und daher kannst du nicht ein Judas sein. Aber noch größeren Trost finden wir in die Worte Jesus zu Simon. Jesus sagt im Abendmahlsaal zu Judas, was du tust, tue schnell, geh. Er entlässt ihn in seinen Verrat. Aber als er über Petrus spricht, sagt Jesus, Simon, Simon, Satan hat begehrt, euch zu sieben wie Weizen. Aber ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dich einmal bekehrst, so stärke deine Brüder. Wenn wir Jesus kennen, für wer er ist, und unser Leben ihm anvertrauen, unter seiner Regentschaft leben, dann kennen wir ihn auch als unseren Hohepriester, der für uns vor dem Vater vertritt und der uns seinen Geist gegeben hat, der uns versiegelt hat zum Heil. Und das trifft auf uns zu, weil Gott uns auserwählt und berufen hat. Und das wird dich durchtragen bis ans Ende. Amen.